Ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelböck ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/Daniel. Den Link go.podimo.com/Daniel findest du auch in den Shownotes.
Kinderheim. Das Wort schwirrt in meinem Kopf herum wie eine irre Fliege. Wenn ich etwas nie gewollt habe, schon als kleiner Junge, dann in ein Kinderheim zu kommen. So eine Verwahrungsanstalt war für mich immer gleichbedeutend mit Endstation, Niedergang, Horror. Lieber hätte ich auf der Straße geschlafen, als in einem Heim. Aber ich habe keine andere Wahl. Zur Mama will ich auf gar keinen Fall.
Am 20.11.2001 steht Daniel Kübelböck plötzlich beim St. Johannesverein in Eggenfelden auf der Schwelle. Eine gemeinnützige Einrichtung, die sich selbst als ein Stück Zuhause für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bezeichnet. Für den 16-Jährigen geht es seit Jahren, seit der Trennung seiner Eltern, hin und her. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er möchte nicht mehr bei ihnen wohnen. Nicht bei seinem Vater Günther, der inzwischen wieder geheiratet hat und bei dem er eine Zeit lang wohnt, bei dem und seiner Frau Marianne er auch schöne Momente erlebt hat, aber erst recht nicht bei seiner Mutter, die ihm einfach kein stabiles Zuhause bieten kann. Er hat ihr gerade wieder einmal eine Chance gegeben. Nun rennt er mehr oder weniger vor ihr weg. In seinem autobiografischen Hörbuch »Ich lebe meine Töne« erinnert sich Daniel 2004:
»Wir holen meine Sachen aus Mamas Wohnung. Eine Frau vom Jugendamt ist dabei. Erst schreibt Mama mich an. Wie konntest du einfach weglaufen?« Ich sage, wie bitte? Du hast mich doch rausgeschmissen. Dann redet sie auf die Frau vom Jugendamt ein. Ich weiß nicht, was ihm mein Sohn über mich erzählt hat, aber er ist nicht bei Sinn. Er hat Kontakt zu seltsamen Menschen, die Hexenkulte veranstalten. Vielleicht nimmt er auch Drogen mit denen, wer weiß. Er hat mir einfach eine geschmiert. Stellen Sie sich das mal vor. Ich sehe Mama an und kann nicht glauben, dass sie das sagt. Maria eine Hexe, ich und Drogen. Mein erster Schlag in Mamas Gesicht, nachdem ich 16 Jahre Prügel von ihr bezogen habe. Ich schüttle nur den Kopf. Vielleicht brauchte diese Version der Geschichte, um nicht zu schlecht von sich denken zu müssen. Ich sage nur, bitte bringen Sie mich in dieses Jugendheim, so schnell wie möglich. Hierher gehe ich nicht wieder zurück.
Eigentlich ist es eher nicht so häufig, dass die Jugendlichen sich da selbst um einen Platz bemühen. Aber das hat der Daniel ganz gut für sich selbst einschätzen können, dass das wahrscheinlich in dem Moment gut für ihn ist.
Das ist Birgit. Sie arbeitet damals im St. Johannesverein und wird nach Daniels Einzug in ein betreutes Wohnen zu seiner Bezugsbetreuerin. Doch erstmal muss er mit 16 ins Kinderheim. In seiner Gruppe ist er der Älteste. Ab 18 Uhr darf er nicht mehr raus. Abends um 8 wird das Licht ausgemacht. Trotzdem fühlt er sich hier wohler als bei seinen Eltern. 4 Monate später kann Daniel endlich ins Betreute wohnen. Ab jetzt ist Birgit für ihn zuständig. Sie kauft mit ihm ein. Sie bringt ihm bei, mit Geld umzugehen und sein Leben zu organisieren. Dinge, um die sich die Mädchen und Jungen in seiner Schule in dem Alter noch gar nicht wirklich kümmern müssen.
Wie seine Kindheit verlaufen ist, kann ich auch nicht genau sagen, das weiß ich nicht.
Ich glaube, durch die Gewalt, die er zu Hause erfahren hat. Das war nicht immer so ganz astrein, da war nicht nur die physische Gewalt, sondern ich denke, da waren andere Dinge auch noch, die ich aber jetzt nicht nennen kann. Und durch diese Erfahrung war er eben sehr verunsichert, denke ich. Also, und das Vertrauen zu Hause hat er ja nie erfahren.
Als Daniel ins betreute Wohnen des St. Johannesvereins kommt, ist Hans-Dieter Hellwig in leitender Funktion im städtischen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Eggenfelden tätig. Später übernimmt er die Einrichtung, die Daniel ein Zuhause bot.
Er hat es ja immer wieder probiert mit seinen Eltern. Immer wieder hat er sich auf Dinge eingelassen. Immer wieder musste er erfahren, dass das nichts nützt, dass er immer wieder enttäuscht wird. Und da zieht man sich als Mensch und auch als Daniel Kübelböck dann zurück.
Bevor wir beginnen, möchte ich euch auf Folgendes hinweisen. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über Suchtverhalten, Homophobie und Gewalt gegen Kinder. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Noch ein Hinweis. Wenn wir über die Zeit reden, nachdem sich Kaiser Kübelböck als Transgender geoutet hat, sprechen wir von Lana. Wenn es um frühere Ereignisse geht, sprechen wir von Daniel. Grundsätzlich gilt zwar, die Selbstauskunft einer Person, also ich bin trans, ich bin eine Frau und so weiter, muss ernst genommen werden. Gleichzeitig möchten wir diese Geschichte auf verständliche Art erzählen und müssen damit umgehen, dass die meisten, die wir für diesen Podcast interviewt haben, nur von Daniel sprechen. Ob wir das Recht haben, diese Geschichte so zu erzählen, wie wir es tun, also abwechselnd Daniel und Lana zu benutzen, das müssten wir eigentlich die betroffene Person fragen. Das geht natürlich nicht. Wir nehmen euch mit in das Leben eines Menschen, der in den frühen 2000ern Deutschland polarisierte wie niemand anders. Einer Person, die zeitweise bekannter war als der damalige Bundeskanzler. Einer Medienfigur, an der sich abreagiert wurde. Und eines Künstlers, der unbeirrt seinen Weg ging und dabei vieles ertragen musste, was heutzutage undenkbar wäre. Wie glücklich und zufrieden war dieser Mensch nach dem Strohfeuer des schnellen Castingrooms, als das Blitzlichtgewitter weiterzog und nur hier und da zu ihm zurückkehrte? Diesen und anderen Fragen wollen wir nachgehen. Und dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren. Darunter Fans, Partner, KommilitonInnen, Musiker, FreundInnen und viele andere, die ihn ein Stück seines Weges begleitet haben und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Aber eines kann ich euch schon sagen. Wir weigern uns, diesen Menschen als lächerliche und tragische Figur zu begreifen. Ich bin Tom Erhardt und ihr hört Ein Mensch verschwindet, Daniel Kübelböck. Dies ist Teil 4, Daniel. Am 27. August 1985 wird Daniel in Huttum in Niederbayern geboren. Seine Eltern, Günther und Bianca Kübelböck, sind Anfang 20, er arbeitet, sie will am liebsten das Leben genießen. Einkaufen, tanzen, schöne Kleider anziehen, so nimmt Daniel sie damals wahr.
Mama taumelt zwischen ihrer Sehnsucht und dem, was andere von ihr erwarten. Sie wird in den nächsten Jahren noch öfter glauben, dass sie endlich ruhig und häuslich geworden ist. Sie wird diese Rolle immer wieder ein paar Wochen durchhalten. Aber dann bricht es durch, das Verlangen nach Leben, das, was in ihr brodelt. Sie zieht hinaus ins Nachtleben, lässt uns Kinder allein zu Hause, mit Oma, der Kübelböck-Oma oder mit Papa. Der hält sich fest an der Arbeit, schraubt an den Wagen, will Meister werden und ein guter Versorger sein. Wir wissen nicht, wo Mama hingeht, niemand sagt uns was.
Daniel ist nach seinem Bruder Michael Bianca Kübelböcks zweites Kind und sein absolutes Gegenteil. Michael ist ein Draufgänger, Daniel ein Träumer. Vor der Geburt hofft seine Mutter auf ein Mädchen, weil sie denkt, dass es sie glücklich machen wird und ihr Leben sich dann stabilisiert. Das erste Ultraschallbild gibt ihr Hoffnung, Daniel würde tatsächlich ein Mädchen werden. Sie kauft rosa Babykleidung und tut auch nach seiner Geburt eine Weile anscheinend so, als sei ihr Kind kein Junge. Die Beziehung zu Daniels Vater, ihrem Mann Günther, wird mit der Zeit immer schwieriger. Er verlässt sie.
Ich habe seit Papas Auszug eine kleine Schwester, Jasmin. Sie ist 1. Warum habe ich noch nichts von ihr erzählt? Weil sie da ist und doch nicht da ist. Mein Papa hat sie gezeugt, als schon das Geschirr flog. Einer der letzten Versuche, im 6 den ersehnten Hausfrieden zu finden. Wenigstens Frieden. Als sie zur Welt kam, gab es nichts mehr, das ihn mit Mama verband. Auch das Kind nicht. 2-mal war er wegen eines Kindes geblieben. Er konnte und wollte nicht mehr. Jasmin ist das von Mama ersehnte Mädchen.
Wir haben selbstverständlich versucht, mit Daniels Mutter Kontakt aufzunehmen, leider erfolglos. Sein Vater, Günther Kübelböck, hat sich jedoch mit uns getroffen. Auch wenn wir das Gespräch nicht aufzeichnen durften, haben wir doch mehrere Stunden zusammen gesessen, erzählt und ganz wichtig, Günther Kübelböck hält nun die Rechte am künstlerischen Erbe seines Kindes. Er hat uns gestattet, Ausschnitte aus dem Hörbuch zu verwenden, obwohl die Familienverhältnisse, die Daniel hier schildert, alles andere als ideal waren. Zurück zur Geschichte. Bis Daniel mit 16 von zu Hause weggeht und lieber ins Kinderheim zieht, wird seine Mutter insgesamt 7-mal verheiratet gewesen sein, manchmal nur für ein paar Monate. Einige dieser Männer, so berichtet er es, so berichten es aber auch Menschen aus seinem Umfeld von damals, haben Probleme mit Alkohol und sind gewalttätig. Daniel erinnert sich unter anderem, von einem dieser Männer mit einem Gürtel verprügelt worden zu sein. Er flüchtet sich in Fantasien, denkt sich Lieder aus, die er im Garten singt, sieht den Wolken nach und spielt Heile Welt.
Bei einer Freundin lerne ich Barbie kennen. Blond, langhaarig, perfekt. So, wie ich nur in meinen Träumen bin. Sie trägt ein Tüllkleid. Rosa, ich verliebe mich in sie, in diese kleine Puppe. Ich möchte auch eine Barbie, eine Blonde, ganz für mich. Meine Tante schenkt mir eine. Später kommt Ken dazu, Barbies Mann. Barbie und Ken sind ein Traumpaar. Mein Paar. Mein perfektes Paar. Bei Barbie und ihren Freunden ist die Welt in Ordnung. Alles sieht rosa aus oder hellblau, wie mein Himmel. Da gibt es keine Makel, nichts, das nicht perfekt wäre. Es gibt keine Widersprüche. Schön ist schön ist schön. Lieb ist lieb ist lieb. Da ist keiner, der nichts kann oder viel zu lieb ist und deshalb böse sein muss.
Immer wieder spricht Daniel in seinem Hörbuch davon, dass es seine Mutter verunsichert, dass er versucht, so lieb wie möglich zu sein. Dass sie meint, dass dies doch eigentlich sicher bedeute, dass er tief in sich drin ein böser Mensch sei. Es wird immer schwieriger. Seine Mutter lässt ihn und die Geschwister oft tagelang allein. Manchmal ist wenigstens ihr momentaner Freund oder Mann dabei. Halt findet Daniel nur bei seiner Oma.
Ich mag die Kübelböck-Oma. Bei ihr gibt es Semmeln und Saft. Es riecht nach Dampfnudeln. Die Welt hat eine Hülle. Auch wenn sich bei der Kübelböck-Oma nicht jeder alles erlauben darf. Jeder ist ihr gleich willkommen. Sie hat ein herbes Gesicht. Ihr Leben ist Arbeit. Wer 4 Söhne allein erzieht, kann nicht tanzen und trinken. Alle ihre Kinder sind was geworden. Sie hat Schwielen an den Händen. Luxus ist Überfluss, ist der Beginn aller Flausen in Köpfen. So denkt die Kübelböck-Oma. Und so lebt sie. Sie ist da. Das zählt. Immer da. Die Verlässlichkeit mit Haut und Haaren.
Manchmal haben wir die Oma besucht und da war ein wirklich sehr herzliches Verhältnis.
Nach seinem späteren Einzug in das betreute Wohnen des St. Johannes-Vereins, als Birgit sich um ihn kümmert, bleibt Daniels Oma die einzige Person, zu der er absolutes Vertrauen hat. Jeder nach seiner Fasson, jedem Tierchen sein Pläsierchen, so in etwa, wird er sich später erinnern, steht sie der Welt gegenüber. Wenn Daniel und sein ruppiger Bruder bei ihr sind, kommt Ruhe in den Alltag und fasst so etwas wie ein Gefühl von Familie auf.
Die Oma hat den Daniel einfach so akzeptiert, wie er war. Und da hat sie sich wirklich wohl und aufgehoben gefühlt. Das konnte ich beobachten. Ansonsten, ja, ich denke, er hat sich in der Familie bei seinem Vater auch wohl gefühlt. Aber aufgrund seiner Entwicklung und auf seinem, ja, wo gehöre ich hin, was will ich eigentlich, hat er für sich halt dann diesen Weg entschieden zu bestreiten.
Doch Daniel ist noch einige Jahre davon entfernt zu entscheiden, dass er selbst und nur er selbst für sein Leben verantwortlich ist. Es geht hin und her. Mutter, Vater, Oma, zurück zur Mutter. Als diese eines Abends wieder betrunken mit einem fremden Mann im Schlepptau zu Hause auftaucht, kommt es zu der Szene, die Daniels Leben beeinflusst, wie wahrscheinlich keine andere.
Sie springt auf mein Bett. Ich will ihr ausweichen. Aber wohin? Sie legt die Finger um meinen Hals, beginnt mich zu schütteln und zu würgen. Du Pharisäer, du! Schreit sie immer wieder. Zeig endlich dein wahres Gesicht. Du kannst nicht so gut sein, wie du immer tust. Sie lässt wieder locker. Ich huste. Mama schreit weiter. Du bist nicht mein Kind. Du sollst nicht mein Kind sein. Ich will dich nicht mehr. Michael ist längst aufgewacht. Sieht sich das alles an. Aus der hintersten Ecke seines Bettes. Er sagt nichts. Greift nicht ein. Schaut nur. Mama nimmt mich an den Schultern. Ich schaue in ihre Augen. Kalte Katzenaugen. Suchen sich Kinder ihre Eltern aus? Suchen sich Eltern ihre Kinder aus? Du bist nichts und du wirst auch nichts werden, schreit sie, während sie mich wieder schüttelt. Ich komme mir vor wie in Trance. Dieser Satz hallt in meinen Kopf wie aus einem Lautsprecher in der Geisterbahn. Immer wieder. Du bist nichts und du wirst auch nichts werden. Du bist nichts und du wirst auch nichts werden. Ich beginne zu weinen. Sie lässt von mir ab. Sie schlägt die Tür zu. Wir sind allein. Und zum ersten Mal geschieht etwas, das ich nie für möglich gehalten habe. Michael geht langsam auf mich zu. Er nimmt mich in den Arm. Mein Bruder, der mich öfter verprügelt hat, als er seine Zähne putzt. Michael drückt mich an sich. Wird schon wieder. Sei nicht traurig.
Und trotz allem, Daniel hasst seine Mutter nicht. Er versucht im Gegenteil, auch später im Erwachsenenalter, sie zu verstehen. Obwohl ins Familienleben einfach keine Ruhe einkehrt, gibt Daniel seiner Mutter immer wieder eine Chance, romantisiert sie später sogar, indem er sie mit einer Figur aus dem Film Meerjungfrauen küssen besser vergleicht.
Und eine Frau lernt, eine Mutter zu sein.
Ich weiß zwar, du planst im Zölibat zu leben, aber hast du nur die Hälfte meiner Chromosomen geerbt, wird's brenzlig.
Meerjungfrauen küssen besser. Eine total irre Geschichte.
In dem Hollywood-Film von 1990 spielt Popstar Cher Mrs. Flex. Mrs. Flex hat zwei Töchter, die nach dem Ende einer jeden Affäre ihrer Mutter in eine neue Stadt ziehen, eine neue Schule besuchen, nie irgendwo reinpassen, nie langfristige Beziehungen aufbauen. Ein Klassiker. Eine Komödie mit Happy End. Anders als Daniels Familienleben.
Wenn ich morgens in den Schulbus steige, warten Susi und Robina auf mich. Ihre Eltern schmieren mir Schulbrote. Sie wissen, was bei uns abgeht. Wie oft Mama nicht daheim ist. Sie halten uns für asozial, füttern und lieben mich, wie ein schnuckliges Findelkind, das nichts für seine Herkunft kann. Mama hasst diese Familien, die so heil aussehen, weil sie mir Heimat geben, weil sie ihr zeigen, dass sie keine Heimat hat, niemandem eine Heimat ist und sie will mir doch eine Heimat sein. Oder nicht? Ich höre nicht auf, es zu glauben.
Nach Umzügen quer durch Niederbayern landet Bianca Kübelböck mit ihren Kindern in Fürstenzell. Daniel kommt in die 8. Klasse.
Daniel Kübelböck kenne ich von Fürstenzell von der Schule her. Er war immer schon so crazy, also verrückt.
Jasmin ist ein paar Jahre jünger als Daniel. Sie ist eine Zeit lang mit seiner Schwester befreundet.
Er war aber super nett und er war hilfsbereit. Oder seine Mitschülern, Käufer. Er hat viele Freunde gehabt. Und ich denke nicht, dass er schwach gehabt hat. Also
er war immer der Witzbold, aber ich glaube, die Rolle wollte er gar nicht. Aber er ist halt in der Früh schon in die Klasse gekommen und hat halt auf den Tisch und guten Morgen, positive Energie.
Caro ist damals mit ihm in eine Klasse gegangen. Sie war nicht seine allerbeste Freundin, doch trotzdem hatten sie bis zu der Kreuzfahrt im Jahr 2018 immer mal wieder Kontakt und sogar dann noch gemeinsame Pläne. Dazu mehr in einer anderen Folge. Caro ist auch dabei, wie Daniel, der bisher hauptsächlich im heimischen Garten oder mal auf der Straße aus Gaudi singt und tanzt, sein Talent als Entertainer entdeckt.
Bei jeder Show, was wir hatten in der Schule, hat er gesungen, in der 7. Klasse noch das Titanic-Lied von Celine Dion. Und später, wie er in den Stimmbruch gekommen ist, hat er auch das Mambo Number 5 gesungen. Lauter so Sachen. Er war bei uns im Chor dabei. Er hat dann auch mit seinen Mädels im Chor, also die haben getanzt und als Background-Sängerin mit ihm das gemacht. Verschiedene Shows im Sommerfest, im Weihnachten. Mitorganisiert. Damals schon, ja. Der ist immer alles, was mit Singen und war sogar die Schule und ein Klassenkamerad haben ihm sogar so Headsets damals organisiert für die Aufführungen. Das war ja damals das neueste Hightech-Zeug, was es gegeben hat. Und das war schon immer aufregend.
Wer sich nicht traut, wird von Daniel überzeugt, etwas doch erstmal zu versuchen, bevor man es ablehnt. Also der Welt offen gegenüberzustehen.
Er hat damals in der Schule gern gesungen. Und das war so wie ein Weihnachtsfest. Und da hat er halt die Schüler gesucht, die mit ihm mitsingen. Dann bin ich halt in das Klassenzimmer zum Proben, zum Mitproben. Nur war das halt dann für mich nichts, weil ich habe singen nicht so können.
Daniel kann Menschen mitreißen. Das begreift er in dieser Zeit. Er macht außerdem erste romantische Erfahrungen mit Mädchen und mit Jungen. In seinem Buch »Ich lebe meine Töne« reflektiert er diese Zeit, doch er zweifelt in dem Zusammenhang nicht an sich selbst, sondern er hinterfragt, warum die Welt um ihn herum damit ein Problem haben könnte.
Er wollte ja ernst genommen werden. Darum sage ich ja, er war nicht nur immer der Witzbold, er wollte auch, dass man ihn so akzeptiert, wie er war. Ja, wie hat er immer gesagt, er hatte ja eine Freundin am Anfang, bis er sich dann sicher war, dass er doch anders ist. Aber er war sich nie sicher. Er war, er sagt immer 60% schwul und 40% hetero.
Egal, wo er gerade wohnt, findet Daniel auch immer Anschluss. Obwohl er relativ offen mit seiner Sexualität umgeht, wahrscheinlich früher als andere in seinem Alter. Ich kann mich erinnern, dass auch ich mich zum ersten Mal geoutet habe, bevor ich 10 Jahre alt war. Die KlassenkameradInnen, denen ich vertraut habe, konnten kaum etwas anfangen, mit meiner Selbstauskunft schwul zu sein oder manchmal, wenn ich dachte, das verkraften die jetzt nicht, zumindest bi. Ich bin sogar ein klein wenig neidisch, dass Daniel das alles in den bayerischen Dörfern seiner Kindheit und Jugend ein bisschen ausleben konnte. Das habe ich mich in Brandenburg in den 90ern nicht getraut. Egal. Daniel ist ein Spaßmacher, ein Ideengeber, er organisiert und bringt anderen Singen bei. Er ist in bestimmten Belangen, meines Erachtens, ziemlich weit für sein Alter. Er nimmt allerdings auch keine Autorität mehr an. Schwänzt die Schule, fälscht Unterschriften. Er wohnt mal bei der Oma, mal beim Vater und dessen Frau Marianne, bei denen er sich oft auch sehr wohl fühlt. Dann bricht wieder die Sehnsucht nach der Mutter durch, deren Anerkennung ihm wichtiger als alles andere zu sein scheint. Doch irgendwann ist das Maß voll. Ein Streit eskaliert.
Mutter! Was ist eine Mutter? Das hier ist keine Mutter. Und wenn sie mich auch unter Schmerzen zur Welt gebracht hat. Kein Schmerz wiegt das Leid auf, das sie mir seither zugefügt hat. Ich werde ihr zeigen, was Schmerz ist. Ich werde ihr endlich zeigen, was sie mir angetan hat. Wenigstens dieses eine Mal. Ich schlage ihr mitten ins Gesicht. Es ist wie ein Befreiungsschlag. Der erste in meinem Leben. Nach 16 Jahren. Sie ist geschockt. Sie geriet völlig außer sich. Sie prügelt auf mich ein, wie sie es immer getan hat. Aber ich bin kein Kind mehr. Ich bin ein Mann. Wir rangeln auf dem Boden. Sie packt mich an den Schultern, zieht dabei an meinen Haaren. Sie schreit, raus mit dir. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ich will dich nie wieder sehen. Sie knallt die Tür hinter mir zu.
Kurz darauf geht Daniel freiwillig ins Kinderheim. Und zieht ein paar Monate später in ein eigenes Zimmer, in einer WG, im betreuten Wohnen.
Das hat ihm ganz gut gefallen dort. Er war zwar anfangs ziemlich überrascht, dass man dann doch so viele Dinge plötzlich selbst erledigen muss und vor dem Sonntag einkaufen muss, weil dann am Sonntag halt wirklich der Kühlschrank leer ist. Also solche Dinge und dass das Geld ein ganzes Monat reichen muss und so weiter. Da war er anfangs ziemlich überfordert.
In Eggenfelden fällt Daniel sofort auf. Für Hans-Dieter Hellwig von der Kinder- und Jugendhilfe war er der Junge mit den verrückten Klamotten.
Er trug so etwas längere Mäntel, hat sich ab und zu mal Fingernägel lackiert, natürlich auch die Haare etwas länger, die Schuhe, Er war insgesamt ein Paradiesvogel, um das positiv zu formulieren. Uns oder mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, weil es ja auf der einen Seite auch sehr viel Kreativität von ihm gezeigt hat und er sich dadurch auch Anerkennung von vielen anderen geholt hat, die er zu Hause nicht hatte. Er hatte viele Freunde, in Anführungszeichen, aber ich glaube, er hatte diese eine Bezugserzieherin bei uns, die sehr stark für ihn war, in Bezug auf Freundschaft auch, ein sehr persönliches Verhältnis. Aber darüber hinaus die anderen Beziehungen, weder zu Jungs noch zu Mädchen, die waren sehr, sehr oberflächlich.
Birgit ist zwar seine Bezugsbetreuerin, doch schon bald fällt es ihr schwer, diesem Jungen auch mal etwas abzuschlagen, die Distanz zu halten, die zwischen einer betreuenden und einer betreuten Person ja auch nicht gerade unwichtig ist.
Es kam schon immer wieder einmal vor, dass er, weil der Daniel, wenn er dann kein Geld mehr hatte, dann kam er halt zu mir heim und hat sich halt einen Apfelsaft nochmal geholt oder er hat sich dann immer von Kräuterbutterbaguette ernährt mit Ketchup. Also das hat er liebend gern gegessen und wenn er halt einmal dann doch wieder was anderes wollte, dann haben wir versucht, was Ordentliches zu kochen. Und über das da haben wir schon manchmal gesprochen, weil er ja dann ja ganz eine andere Speisekarte plötzlich präsentiert bekam.
Zwischen Daniel und seiner Bezugsbetreuerin entwickelt sich ein sehr fürsorgliches Verhältnis. Er ist Ordnungsfanatiker, unheimlich nachdenklich, besorgt über seine Zukunft, aber gleichzeitig ein kreativer Jugendlicher, der zum Beispiel sein Geld für Dekorationen für seine Wohnung ausgibt, bevor er ans Essen denkt. Birgit erlebt ihn als jemanden, der auf der Suche ist, der mit Kritik und Gegenwind schlecht umgehen kann und als einen Menschen, der etwas ungemein Liebenswertes hatte.
Daniel konnte nicht lügen. Das hat man ihm schon von Weitem an der Nasenspitze angesehen. Wenn er mal einen Tag nicht in die Schule ging, weil er einfach keinen Bock hatte. Und ich kam dann und das war innerhalb der ersten Minute klar. Habe ich gesagt, ist was? Nein, ich war halt nicht in der Schule. Also das musste er sofort dann mitteilen, weil das konnte er nicht. Genau, also es war immer eine ehrliche Zusammenarbeit.
Interessant, dass man das dann als in dem Verhältnis als Zusammenarbeit auch irgendwo ja. sieht. Ne? Ja, aber klar, ja. Also logisch ist es ja dann auch. Ja, ja.
Ist irgendwo bei uns. Ich meine, beim Daniel ist es sowieso schon viel, viel zu weit gegangen, dass der bei uns immer wieder kam oder mitgegessen hat.
Gab es einen Grund,
warum? In der Familie. Ja, weil ihm das halt so gefehlt hat. Und er war halt einfach so offener. Normalerweise könnte ich das nicht machen. Bei allen, das geht nicht. Genau. Aber beim Daniel hat man das irgendwann übersehen. Der ist halt öfters in der Haustüre reingesprungen und so, hui, ich bin da. Hab kein Geld mehr und Hunger.
Das Geldproblem entspannt sich zumindest ein wenig, nachdem Daniel von der Schule abgeht und eine Ausbildung als Kinderpfleger anfängt. Er macht ein Praktikum in einem Eggenfeldener Kindergarten.
Der war immer sehr lebensfroh und auf jeden Fall sehr lustig. Er war, muss man schon sagen, auch teilweise streng, aber eigentlich immer fair. Also da kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er vielleicht neu war, nicht genau wusste, wie muss man sich Autorität verschaffen oder wie geht man um. Aber er war zu uns an sich immer sehr nett und hat sich da gut eingebracht und irgendwie auch Freude reingebracht in den Kindergarten und da kann ich eigentlich, ja, es war eigentlich sehr schön mit ihm, ja.
Konstantin besucht damals diese Kita und wird in weniger als einem Jahr sehen, wie sein Kindergärtner im Fernsehen halb Deutschland begeistert und die andere Hälfte an den Rand des Wahnsinns treibt.
Natürlich wussten wir, er heißt Daniel und war uns klar, er ist ein Mann, aber irgendwie auch irgendwie nicht so 100%, weil er eben, ja, er hatte eben was auch Weibliches und war uns dann als Kind nicht so bewusst, was will er damit ausdrücken. Also es war uns eigentlich egal, weil er war halt einfach nett zu uns, also Ausnahmen halt manchmal etwas streng, aber nicht schlimm. Aber er war einfach nett zu uns.
Im Kindergarten hat er da die Praxisausbildung zu der Kinderpflegeausbildung gemacht. Und da hat er sich ganz gerne präsentiert vor den Kindern, hat mit ganzem Körpereinsatz ein Bilderbuch erzählt und solche Dinge, genau, machte Musik mit ihnen.
Das Verhältnis von Daniel und Birgit bleibt auch während der Ausbildung ziemlich eng. Er ist nicht ihr Kind, das wissen natürlich beide, aber er sucht schon ganz gezielt ihre Bestätigung. Wenn er etwas braucht, fragt er sie. Ihre Meinung ist ihm wichtig, besonders als er versucht, sich selbst das Gitarrespielen beizubringen.
Daniel hat viele Richtungen ausprobiert. Und zwar am liebsten es war so ein Gang, so ein Treppenaufgang zu seiner WG, zu seinem WG-Zimmer. Und da hat er die Akustik recht gut gefunden. Und da hat er die verschiedensten Richtungen ausprobiert. Er war auch hier auf der Suche einfach. Genau. Aber man muss sich das schon so vorstellen, dass der Daniel nach Gehör das nachgespielt hat. Er kannte keine Noten oder konnte sie nicht ablesen. Also es war manchmal sehr kreativ, die Umsetzung mancher Lieder.
Geld für eine Musikschule oder Ähnliches ist zwar nicht übrig, doch Daniel hört von einem Aufruf für eine Fernsehsendung und auf Anraten von Freundinnen bewirbt er sich.
Er hat mir das gesagt, was da gibt. Ich habe das vorher nicht gekannt. Das war, glaube ich, die erste Staffel, oder? Mhm. Und gesagt, naja, gut, warum nicht? Dann war natürlich meine nächste Frage, welche Kosten kommen da auf einen zu? Es waren dann keine Kosten, es hat dann... Ich glaube sogar beim ersten Casting schon die RTL übernommen, die Zugfahrt nach München. Ich denke ja. Ja, genau. Und ich hab schon gesagt, ja, mach doch. Warum nicht? Es war ja auch sehr schnell, dass der Daniel die Einladung zu dem ersten Casting in München bekam. Und er hat dann einfach von mir und von meinem ältesten Sohn ein paar Akkorde gezeigt bekommen. Genau. Und die hat er dann auch fleißig angewandt.
Daniel trainiert wie besessen für dieses Casting. Später wird er sich manchmal erinnern, dass er anderen von seinem Traum erzählte, bei dieser Show mitmachen zu dürfen und dafür ausgelacht wurde. Es manifestieren sich zwei Dinge in ihm. Erstens, wenn ihm jemand sagt, er könne etwas nicht, dann setzt er alles daran, diese Person vom Gegenteil zu überzeugen. Und zweitens, wie er auch in seiner Biografie mehrmals betont, er will seiner Mutter beweisen, dass sie Unrecht hat. Er ist jemand und er wird etwas werden.
Also er hat wirklich geübt. Die Musik war dann äußerst wichtig. Also man hat ihn dann wirklich schwer dazu bringen können, dass er vielleicht noch ein paar Mal für seine Schule was macht. aber wir reden da wirklich vom kurzen Zeitraum. Also die Zusage und der Termin für das erste Casting, da waren vielleicht 2 Monate dazwischen. Genau. Ja, ich hab ihn da schon unterstützt. Allerdings, ich habe mir gedacht, das ist eine tolle Erfahrung für einen Jugendlichen, sowas einmal zu erfahren, wie das ist, so ein Casting. Und ja, genau, der Daniel war da sehr, sehr, sehr nervös davor.
Hat man jetzt gar nicht so gemerkt, wenn man sich das erste Casting anguckt, ne? Das ist ja so komplettes Selbstbewusstsein, wenn man denkt so, ja. was weht denn hier jetzt gerade rein?
Mhm. Mhm. Er weht rein. Hallo, ich bin hier. Genau.
Hat es Sie überrascht, wie selbstbewusst er das hinbekommen hat? Oder hatten Sie gedacht, irgendwie...
Nein, das hat mich jetzt nicht überrascht. So war der Daniel. Genau. Also er war einfach so. Mhm.
Gab es Momente, in denen man sich besonders um ihn kümmern musste? Auf die eine oder andere Art?
Ja, als das Ganze dann überraschenderweise weiterging, waren schon manchmal Situationen, wo der Daniel wahnsinnig überfordert war. Und ich auch. Also ich habe ihn ja dann manchmal selbst nach München am Flughafen gebracht. Und dann ging das wahnsinnig schnell. Wir gingen in den Flughafen rein und dann standen da wirklich eine, ich weiß nicht, 10 oder 15 Mädchen, Daniel, Autogramm, und haben nur da um, also wir waren beide total überfordert, durften dann in einen Aufzug rein von einem, der dort gearbeitet hat, und der hat uns dann an die richtige Stelle gebracht. Und solche Dinge, da ist man schon sehr überfordert und auch alleine gelassen. Also das ist ja, er ist ein ganz normaler Junge gewesen, der natürlich immer schon aufgefallen ist, wenn er durch unsere Kleinstadt Eckenfelden durchmarschiert ist, ist zwar Daniel total aufgefallen. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn er dann plötzlich von wildfremden Personen angesprochen wird und bedrängt wird eigentlich. Genau, und die Situation, die waren eben am Anfang sehr unangenehm. Und da habe ich auch nicht so den Eindruck gehabt, dass da wirklich drauf vorbereitet werden.
Von denen, die in Eggenfelden mit uns sprachen, haben wir noch etwas anderes erfahren, das vielleicht Daniels Ehrgeiz bei DSDS zu einem gewissen Teil erklären könnte. Wenn er nicht weitergekommen wäre, keine Karriere hätte machen können und so weiter, hätte er in Eggenfelden kein Zuhause mehr gehabt. Das Jugendamt hat ihm während der Sendung seinen Platz im betreuten Wohnen gekappt. Wäre er rausgeflogen, hätte er wieder zu seinen Eltern zurückgehen müssen. Doch so weit kommt es natürlich nicht. Daniel wird Dritter bei DSDS. Ganz Deutschland kennt ihn, liebt ihn, hasst ihn. Vor ihm liegen jetzt 1,5 Jahre maximaler medialer Aufmerksamkeit.
Ich habe mir nur immer gedacht, hoffentlich packt er das. Das Ganze mit dem ganzen Rummel, das war überhaupt nicht absehbar vorher, welchen Wandel das in seinem Leben macht. Das war überhaupt nicht absehbar. Also für mich nicht. Und deshalb war, ich habe mich für ihn gefreut, dass er in diese Richtung was machen kann, weil er das schon so sein Wunsch war. Aber es gibt halt auch viele, viele andere Dinge, vor allem in diesem Bereich, die so, für so einen Jugendlichen, der noch nicht unbedingt so gefestigt in seinem Leben ist, dass man sagt, er kann auch mal eine negative Presse abhaben. Genau. Und da hat man dann auch gar keinen Einfluss mehr und ist auch überhaupt nicht mein Fachgebiet. Hätte ihn auch nicht mehr beraten können.
Trotz all des schnellen Ruhms, der Konzerte, der unzähligen TV-Auftritte, des Buchs, des Films, der Parfums, der goldenen Schallplatten, vergisst Daniel Eggenfelden nicht. Die Gegend, die Leute, seine Familie, all das wird ihm immer wichtig bleiben. Und doch wird er nie wieder ganz zurückkehren.
Für viele ist, was ich mache, lächerlich. Viele Menschen haben es verlernt, an ihre Träume zu glauben. Ich nicht. Ich lebe meinen Traum. Ich bin wie jeder Mensch, auf der Suche nach der wahren Liebe. Nach der Hälfte, die mit mir ein Ganzes bildet, bei der ich mich total fallen lassen kann. Manchmal komme ich mir vor, als würde mir das jemand verbieten, mich fallen zu lassen, bei einem einzigen Menschen. Ich suche Freunde, die nicht so oberflächlich sind, die mich verstehen, die meine innere Kraft spüren. Mein Leben vor den Superstars gehört zu mir. Das will ich nicht auslöschen und nicht vergessen, jetzt, da sich die Szenerie um mich verändert hat. Ich habe nichts verheimlicht und nichts hinzugedichtet. Im Gegenteil, ich habe meine Geschichte erzählt in diesem Hörbuch, weil sie mich ausmacht. Ich bin ich. Ich lebe meine Töne. Und wie geht es weiter? Das Leben fließt. Ich bin gespannt, wohin.
In der nächsten Folge von Ein Mensch verschwindet.
Er war auch sehr originell, er war ja immer anders. Ich habe also manchmal alle Konzerte aus einer Reihe gesehen und da war keins wie das andere. Hat sich immer gelohnt, wieder hinzugehen.
Mein Gott, na, dann fährt er halt einmal. Probiert er halt das Autofahren ohne Führerschein. Ich meine, Jugendlicher, der nicht so in der Presse steht, probiert das vielleicht auch. Ich meine,
Ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelböck ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Caroline Köhler und ich, Tom Erhard. Redaktionsassistenz: Clara Neubert und Gloria Udosi. ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Bargen. Übrigens, keine der Personen, die ihr in unserem Podcast hört, hat für ihre Aussagen Geld erhalten.
In der Podimo-App findest du übrigens nicht nur diesen Podcast, sondern noch hunderte weitere Podcasts, die du sonst nirgends hören kannst.